Die sieben Elemente des Körpers, nämlich die dünne Schicht auf der Haut. Und die ist eine sehr dünne Schicht von Luft übrigens, die wir verspüren, wenn wir einem Gegenstand nahe kommen und wir dann eine kleine Sensation auf der Haut verspüren, ein Gefühl auf der Haut verspüren, obwohl wir mit der eigentlichen Haut noch nicht den Gegenstand berührt haben. Das ist diese feine Prana-Schicht, die für einen Gegenstand nahe kommen und wir dann eine kleine Sensation auf der Haut verspüren, ein Gefühl auf der Haut verspüren, obwohl wir mit der eigentlichen Haut noch nicht den Gegenstand berührt haben. Das ist diese feine Prana-Schicht, die für den Sinn der Berührung verantwortlich ist. Also die sieben Elemente des Körpers, nämlich die dünne Schicht auf der Haut, die Haut selbst, das Fleisch, das Blut, das Fett, das Mark und die Knochen, bestehen alle aus Erde, Wasser und Feuer, wohingegen die Lebensluft aus Himmel, Wasser und Luft erzeugt wird. Erläuterung. Die gesamte materielle Welt besteht vornehmlich aus drei Elementen, nämlich Erde, Wasser und Feuer. Die Lebenskraft wird aus Himmel, Luft und Wasser erzeugt. Wasser ist daher das gemeinsame Element der groben und feinen Formen der materiellen Schöpfung. Man sollte in diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund von Notwendigkeit Wasser das in der materiellen Schöpfung am häufigsten vorkommende Element und damit das Hauptelement aller fünf Elemente ist. Der materielle Körper ist also eine Verkörperung der fünf Elemente und die grobe Manifestation ist durch die drei Elemente Erde, Wasser und Feuer wahrnehmbar. Berührung wird wegen der Dünne und genügend Lebensraum für die Gesundheit. Die sieben Elemente des Körpers, nämlich die dünne Schicht auf der Haut. Sie ist eine sehr dünne Schicht von Luft übrigens, die wir verspüren, wenn wir einem Gegenstand nahe kommen und wir dann eine kleine Sensation auf der Haut verspüren, ein Gefühl auf der Haut verspüren, obwohl wir mit der eigentlichen Haut noch nicht den Gegenstand berührt haben. Das ist diese feine Prana-Schicht, die für den Sinn der Berührung verantwortlich ist. Also die sieben Elemente des Körpers, nämlich die dünne Schicht auf der Haut, die Haut selbst, das Fleisch, das Blut, das Fett, das Mark und die Knochen, bestehen alle aus Erde, Wasser und Feuer, wohingegen die Lebensluft aus Himmel, Wasser und Luft erzeugt wird. Erläuterung. Die gesamte materielle Welt besteht vornehmlich aus drei Elementen, nämlich Erde, Wasser und Feuer. Die Lebenskraft wird aus Himmel, Luft und Wasser erzeugt. Wasser ist daher das gemeinsame Element der groben und feinen Formen der materiellen Schöpfung. Man sollte in diesem Zusammenhang zur Kenntnis nehmen, dass aufgrund von Notwendigkeit Wasser das in der materiellen Schöpfung am häufigsten vorkommende Element und damit das Hauptelement aller fünf Elemente ist. Der materielle Körper ist also eine Verkörperung der fünf Elemente und die grobe Manifestation ist durch die drei Elemente Erde, Wasser und Feuer wahrnehmbar. Berührung wird wegen der dünnen Schicht auf der Haut wahrgenommen und Knochen ist so gut wie harter Stein. Da die zum Leben notwendige Atemluft aus Himmel, Luft und Wasser erzeugt wird, sind frische Luft regelmäßige Bäder und genügend Lebensraum für die Gesundheit förderlich. Da jetzt gerade jemand gehustet hat und somit nicht ganz so gesund ist, wollen wir für ihn nochmal vorlesen, was jetzt für die Gesundheit förderlich ist. Da die zum Leben notwendige Atemluft aus Himmel, Luft und Wasser erzeugt wird, sind frische Luft, regelmäßige Bäder und genügend Lebensraum, das ist für den Himmel kennzeichnend, für die Gesundheit förderlich. Frische Erzeugnisse der Erde, wie Getreide und Gemüse, sowie frisches Wasser und Wärme sind gut für die Aufrechterhaltung des groben Körpers. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Nityanam Yamreka Sattivasadi Govaktaminda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama, 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 Hare, Hare. So, Hare Krishna, hier nun hören wir eine sehr interessante Analyse unseres grobstofflichen Körpers. Die sieben Elemente des Körpers, heißt es, nämlich die dünne Schicht auf der Haut, die Haut selber, das Fleisch, das Blut, das Fett, das Mark und die Knochen bestehen alle aus Erde, Wasser und Feuer, wohingegen die Lebensatemluft, gehört jetzt auch zum groben Körper, aus Himmel, Wasser und Luft erzeugt wird. Nicht? Wenn die Prana, die Lebensatemluft, gut reguliert ist, so sagt Srila Prabhupada, kann man gesund leben und dazu ist es nötig, dass man a. genügend Lebensraum zur Verfügung hat, sich nicht eingeengt vorkommt, dass man regelmäßig in Gewässern schwimmt, und dass man frische Luft zum Atmen hat. Das ist also etwas, was sich auf den groben Körper bezieht. Nun, die Devotees im Krishna-Bewusstsein sind sich sehr oft bewusst darüber, dass eine interessante Beziehung zwischen dem groben und dem feinen Körper besteht. Sie wissen, wenn sie enthusiastisch sind und wenn besonders ihr Geist auf Krishna ausgerichtet ist, dann ist seltsam so, dass die Schwierigkeiten, die im groben Körper sein mögen, überwunden werden können, weil man einfach den Geist so stark ausgerichtet hat, dass er die Materie beeinflusst. Wir alle wissen wohl um den Zusammenhang Geist. Der Geist steht über die Materie. Und deswegen möchte ich heute sehr gerne mit euch allen einen Text zurückgehen im Bhagavatam, wo über die Wirkungsweisen des Geistes gesprochen werden. Ich meine schon des materiellen Elementes Mind. Mir sehr wichtig, dass wir hier nicht einer Täuschung in der Sprache unterlegen. Ich sage das zwar manchmal als Prediger, ihr wisst, predigen wir so, dass die Leute uns verstehen und sehr oft verstehen viele Leute unter dem Wort Geist leider etwas Spirituelles. Also wir sind hier jetzt in unserer Philosophie und in unserer Ausdrucksweise, sehr wichtig. Nidiyaso Admamayam Ridayam Nidabityata Tatomanas Chandraiti Sankalpa Kama Evacha. Sankalpa heißt Entschlossenheit. Als der Herr den Wunsch hegte, über das Wirken seiner eigenen Energie nachzudenken, also der Herr entwickelte den Wunsch danach, Gedanken zu pflegen, wurden das Herz, der Sitz des Geistes, der Geist selber, der Mond, Entschlossenheit und alles Begehren, also alle Wünsche könnte man auch übersetzen, manifestiert. So, dieser Geist, das hören wir also hier, hat einen Aufenthaltsort, nämlich im Herzen. Er wird reguliert durch den Mond. Und zwar, um es besonders auszudrücken, durch Aniruddha, der ist die vorherrschende transzendentale Gottheit über den Mond. Manchmal fragen die Bodhis, dass es ja in den Shastras erwähnt wird, dass es verschiedene Halbgötter gibt, die über die einzelnen Planeten residieren. Zum Beispiel über die Sonne ist es Vivashvan, über den Mond ist es Sama. Das stimmt. Diese sind materielle Halbgötter, die von Materialisten angerufen werden können, um in der Lage zu, also damit bestimmte Medikamente, die im Zusammenhang mit diesen Planeten verabreicht werden, ihre Wirksamkeit tun. Oder damit andere materielle Nutzen, also nicht nur Gesundheit, sondern Reichtum und so weiter gewährt werden kann. Für uns Vaishnavas, wir wissen jedoch, dass überall die höchste Persönlichkeit Gottes gegenwärtig ist. Zum Beispiel auf der Sonne ist er präsent als Surya Narayan. Und so gibt es im Bhagavatam im 5. Kanto sehr interessante Gebete zu Surya Narayan, die gechantet werden können mit dem Aufgehen der Sonne. Bei Mond ist die vorherrschende Gottheit Aniruddha. Wer also Schwierigkeiten hat, seinen Geist zu kontrollieren, kann bei Aniruddha Zuflucht suchen. Für alle Fälle. So, also hören wir jetzt, und dann hören wir noch andere Merkmale des Geistes, nämlich Entschlossenheit. Entschlossenheit kann trainiert werden im Geist, indem man den Geist auf ein bestimmtes Ziel richtet und den Geist von diesem Ziel nicht abweichen lässt, wird Entschlossenheit antrainiert im Geist. Der Geist kann auch entschlossen gemacht werden, indem man das Gelübde des Zölibates einhält, und zwar nicht nur im Körper, sondern vor allen Dingen im Geiste. Nicht? Dass man vermeidet, über Frauen zu sprechen, oder wenn man in einem Frauenkörper ist, vermeidet, über Männer zu sprechen. Also bitte, ihr Mädels, kehrt es um für eure jeweilige körperliche Situation, sodass sie, dass man es vermeidet, so Vorbereitungen zu treffen. Gestern zum Beispiel hatte ich zu zwei bedingten Seelen gepredigt in meinem Zimmer, und dann verabschiedete sich die Mataji. Also, ich wollte mit dem Mann dann noch allein was Persönliches sprechen, was nur ihn anging. Und dann drückte sie ihm so die Hand, also da wurde mir das so klar. Und dann sagte sie, übrigens, auf Brasilianisch bedeutet das Handschütteln, dass man sich die Treue verspricht. Kommst du auch zum Sonntagsfest wieder? So sagte sie zu dem Mann zum nächsten Sonntagsfest. Das wäre also, im Geiste wäre hier nicht das Zölibat eingehalten, nicht, weil man so Vorbereitung trifft auf ein Treffen, auch wenn nicht gleich, dass hier gleich die privaten Teile kollidieren, das ist ja nicht unbedingt das, aber so, dass man so in dieser Dualität denkt. Dann gibt es also verschiedene andere, dass man über Geschlechtsverkehr nachdenkt, der in der Vergangenheit gewesen ist. So, wenn man diese Dinge vermeidet, so wird der Geist für Entschlossenheit vorbereitet. Jemand, der nicht das Zölibat im Geiste einhält, wird nicht sehr leicht entschlossen sein können. Und schließlich wurde hier dann von einem anderen Aspekt des Geistes gesprochen, nämlich den Begehren und den verschiedenen materiellen Wünschen. Für einen Menschen, der Yoga praktiziert, jede Form von Yoga und auch Bhakti-Yoga, ist die Kontrolle des Geistes von unausweichlicher Wichtigkeit. Ein Mensch mag noch so viele Dinge erlangen in seinem Leben, wenn es ihm aber nicht gelungen ist, seinen Geist unter die Kontrolle der Intelligenz zu bringen, so wird er immer wieder vom Geist und den vielfachen Emotionen, die darin stattfinden, kontrolliert werden. Krishna sagt, in Jagannanda Pandit erläutert das in seinem Prema Vaivata, dass ein Instrument eigentlich ist, der materielle Geist ist ein Instrument, um Krishna zu vergessen. Und das tut er schon seit langer Zeit. Der Geist hat sich seit langer Zeit darauf spezialisiert, Anhaftungen zu entwickeln in der materiellen Welt, die uns Krishna vergessen lassen. Wer also deswegen mit Krishna zusammen sein will, muss unbedingt den Geist kontrollieren, der immer wieder angehaftet ist zu materiellen Dingen, immer wieder auf dem Weg eine kleine Abweg nimmt und sich einfach permanent weigert, auf irgendetwas anderes fixiert zu sein als das eigene Vorteil in der Sinnbefriedigung, in der eigenen angenehmen Situation. Krishna erklärt uns sogar in der Bhagavad Gita, dass schon für den einfachen Beginner im Krishna-Bewusstsein die Überseele ist erreicht, wenn der Geist kontrolliert ist. Kennt ihr diesen Schlucker? Das heißt, Krishna kann erlangt werden, wenn der Geist einfach kontrolliert wird. In einem Geist, der transparent ist und nicht mehr aufgewühlt ist, taucht augenblicklich der Gedanke an Gott auf. Entweder in Form der Dankbarkeit, die man Krishna gegenüber empfindet, für das, was Krishna arrangiert hat für einen, oder einfach in Form einer Zufriedenheit, in der es ganz einfach ist, über Krishna nachzudenken. Für denjenigen, der den Geist kontrolliert hat, ist die Überseele erreicht. Warum? Weil dieses Instrument oder sagen wir dieser Mechanismus, der die Aufgabe hat, immer uns von Krishna wegzuziehen, wenn der im Griffe ist, dann ist alles geklärt. Deswegen mache den Geist zum Freund, sagen die Upanishaden. Der Geist ist dann ein Freund, wenn er uns zu Krishna hinträgt in Erinnerung. Und er ist dann ein Feind, wenn er uns Krishna vergessen lässt. So einfach ist das. Ich habe mich so ein paar kleine Notizen gemacht. Unser einziges Ziel ist es, in dieser Bewegung für Krishna-Bewusstsein mit Krishna zusammen zu sein. Deswegen sind wir zusammen. Wir wollen an Krishna denken. Und wir wollen auch in der Unklarheit des materiellen Daseins eine klare Sicht beibehalten. Ein gutes Beispiel hierfür ist Prahlad Maharaj. Wenn ihr euch einmal Prahlad Maharajas Beispiel noch einmal in die Erinnerung ruft. Prahlad Maharaj hatte allen Grund, völlig dem weltlichen Leben zuzuwenden. Also ich sage jetzt natürlich in Anführungszeichen, es besteht kein guter Grund, sich dem weltlichen Leben zuzuwenden. Aber alle äußeren Umstände waren so bestimmt, dass Prahlad Maharaj sich dem äußeren Leben, dem materiellen Leben zuwendet. In der Psychologie sagt man, dass unsere Zuwendung oder Anhaftung durch einige Faktoren kontrolliert werden, zum Beispiel durch die Information, die wir haben. Ihr seid alle heute Morgen in den Tempelraum gekommen, weil ihr die Information habt, hier wird Krishna begrüßt heute Morgen. Und da habt ihr gesagt, ich bin nicht dabei. Das ist das für mich. Wenn nicht diese Information war da, deswegen seid ihr hierher gekommen. Wenn die Information nicht da gewesen wäre, würdet ihr vielleicht jetzt zu Frühstück irgendwo sitzen. Das ist ja eine naheliegende Aktivität um diese Uhrzeit. Oder irgendetwas anderes tun, bis wahrscheinlich noch rasten. Dann kommt eine bestimmte Art von Konditionierung, das heißt, man hat bestimmte Angewohnheiten entwickelt. Bestimmte Menschen sind um diese Uhrzeit in der Schule, nicht weil sie sich da groß was drüber nachdenken, sondern weil sie die Angewohnheit haben, also um 8 Uhr, 5 vor 8. Ich weiß noch immer, ich musste um 8 Uhr in der Schule sein und ich bin immer, weil es war das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann, in die Schule zu gehen, so um 3 Minuten vor 8 bin ich mal langsam aufgestanden. Und in fürchterlicher Hektik noch sich da irgendwie mit Wasser bespritzt. Und dann, jetzt nur zur Schule, ich habe dann aufs Fahrrad gesprungen. In der, auf der Hatz in die Schule ein Brot, Butterbrot hier. Oh no. Das einfach, ich will euch verschonen mit diesen Erinnerungen an die Schule. Und dann kam man rein und dann war schon der Klassenlehrer da. Wer ist wieder der Letzte? Einmal war ich so frustriert, da habe ich gesagt, ich nicht, Sie sind der Letzte. Und nicht nur der Letzte, sondern auch das Letzte. Hatte man schlecht geschlafen. So, anyways, das war also eine Konditionierung. Ich wach manchmal noch in der Nacht auf und habe noch immer dieses Schuldrama in meinem Geiste, weil das war eine Heavy-Konditionierung für mich, also ein schlimmer Zwang. Es gibt also noch einige andere Faktoren, die im Geiste angelegt sind, als Bedingtheit und Konditionen, aus denen heraus man handelt. So ein Krishna-Bewusstsein ist in diesem Geist, der so schwer konditioniert ist durch Angewohnheiten, durch Informationen, durch Wünsche. Wir müssen diesen Geist zum Freund machen. Und Prahlad Maharaj hat das wirklich in wunderbarer Weise uns vorgegeben. Er ist deswegen einer der Mahajans, dessen Beispiel wir folgen sollen. Prahlad Maharaj wurde in einer dämonischen Familie geboren. Sein Vater war sehr reich und wohlhabend und hat alles versucht, ihn zu konditionieren, ihm Informationen zu geben, die ihn zu Materialisten machen würden, ihn zu in ein Gehein zu kleiden, wie man es bei einem jungen Prinzen macht. Er hat ihn wirklich versucht zu pushen in die Richtung eines Sinnenbefriedigers. Aber Prahlad Maharaj wird beschrieben als Govinda Paribrahmhitam, das heißt, dass er immer in Gedanken an Krishna versunken war. Seine Versenkung in Krishna war so stark, dass selbst als er angegriffen wurde, mit Waffen, hat er Krishna nicht für einen Augenblick vergessen. Prahlad Maharaj von all den Mahajans gibt uns das Beispiel für den Vorgang des Smaranam, der Erinnerung an Krishna. Also stellt euch diese Situation bitte einmal vor. Sehr oft lässt man das an sich vorbeistreichen. Als sein Vater ihn mit einem Schwert angriff, um ihn dazu zu zwingen, von Krishna abzuweichen. Da kam es eigentlich zu einem Eklat. Ich will das Ganze erklären, weil das so schön ist. Hiranyakashipu, der alles versuchte, ihn Gehirn zu waschen, sagte schließlich, durch was bekommst du deine Kraft, die mit der du in der Lage bist, meinen Anweisungen dich entgegenzusetzen. Und Prahlad Maharaj antwortete, von der gleichen Quelle, Vater, von der du deine Kraft bekommst. da wurde Hiranyakashipu sehr gestört. Hiranyakashipu hatte nämlich schon ein paar Kapitel vorher eine Auseinandersetzung gehabt und Prahlad Maharaj hatte ihm da gesagt: Vater, wer seine Sinne und seinen Geist nicht kontrollieren kann, der lebt im dunklen Brunnen des Haushälterlebens. Hilflos. Und da war Hiranyakashipu schon aufmerksam geworden. Jetzt brachte er dieses Thema noch einmal auf und er sagte: Ah, du meinst, du bist machtvoller als ich. Das war das, deswegen war der so wütend. Ihr müsst das mal verstehen. Er war so wütend, weil er in Prahlad Maharaj seinen Gegner sah. Das ist auch, was die Materialisten so schlimm an den Gottgeweihten finden. Die sehen, die Gottgeweihten haben eine bestimmte Kraft. Das bringt die zum Beispiel auf die Palmen, wenn die hören, wir arbeiten nicht. Und leben trotzdem. Und wenn wir dennoch mit dem Mercedes vorbeifahren, wie Hari Namananda, du fährst doch Mercedes, nicht? In Deutschland, das ist das Schlimmste, was du denen zumuten kannst. Und ich habe auch einen Mercedes gefahren, der jetzt kaputt gegangen ist. Also wenn man da mit dem Mercedes vorbeifährt, das ist das Schlimmste, was man denen zumuten kann. Weil, versteht ihr, der arbeitet, der plagt sich ab, der rackert sich ab, der schwitzt vor Angst, damit er das Geld verdienen kann. Und dann kommt so ein Devotee, der nicht arbeitet, vorbei mit dem Auto, was er auffahren möchte. Das ist das Schlimmste. So für den Gottgeweihten oder für den Materialisten sich vorzustellen, dass der Devotee mehr Macht hat, also mehr Kraft hat oder mehr powerful ist, das ist für ihn eine unzumutbare Tortur. Und so war es auch bei Hiranyakashipu. Als er hörte, dass Prahlad ihm sagte: Vater, ich habe meine Kraft genau daher, wo du deine Kraft hast. Und er sagte ihm ja auch: Weil du deine Sinne nur aber nicht kontrollieren kannst, mein lieber Vater, und dein Geist erst recht nicht, bist du eine Null. Das war ja, also ich will das jetzt mal hier, weil wir morgens sind und ihr sonst euch nicht merken könnt, mal so ganz in die norddeutsche Heavy-Sprache da reinbringen. Deswegen bist du eine Null. Und das war das Schlimmste. Du meinst also, sagte Hiranyakashipu, du kannst deine Sinne besser kontrollieren. Und dann war es so, dann forderte er ihn heraus: Was machst du denn jetzt? Und dann nahm er sein Schwert und griff ihn an. Und Prahlad Maharaj war so in der Erinnerung an Krishna vertieft, dass auch da er nicht aus, also seine Geisteskontrolle verlor. Prabhupada sprach einmal in diesem Zusammenhang von einem Papageien, den kann man antrainieren, sich an Krishna, also den heiligen Namen zu chanten, Hare Krishna, Hare Krishna. Wenn man aber mit dem Gurgeldruck dann kommt, dann wird der Papagei anfangen zu zetern und zu alarmiert aufzuschreien und dann ist es nicht mehr so, dass er Hare Krishna chantet. Aber Prahlad Maharaj ist auch in dieser Situation, wo er mit einem scharfen Schwert angegriffen wurde, nicht aus der Ruhe gekommen. So, Hiranyakashipu sah das und sah: Was ist denn jetzt los? Also der konnte es überhaupt nicht verstehen. Du sprichst immer von einem Gott, sagte Hiranyakashipu, der dich beschützt. Aber ich werde dir jetzt zeigen, dass das alles ein großer Irrtum ist, eine religiöse Wahnvorstellung bestenfalls. Wo ist dein Gott? Jetzt. Und Prahlad sagte, völlig vertieft in Krishna, er ist überall. Dann fragte Hiranyakashipu, ist er auch in dieser Säule? Und ihr wisst, der Rest ist Geschichte. Ja, sagte Prahlad, und aus der Säule dann kam der allgegenwärtige höchste Herr in seiner Form als Narasingha Dev heraus und mit Leichtigkeit die Lebenskraft von dem Dämon, die am Yakashipu zu nehmen. So, dies ist ein Beispiel hier für klare, ungestörte Sicht. Der Geist von Prahlad Maharaj ist also nicht ins Wanken gebracht worden, selbst durch gefährliche Situationen oder selbst durch Situationen, wo man vielleicht das Vertrauen verlieren konnte. Prahlad hätte ja auch sagen können, wenn Krishna mich beschützt, wenn das eine Tatsache ist, warum ist er denn jetzt nicht da, während mein Vater so einen Nervenzusammenbruch hat und jetzt mich angreift und töten wird? Warum werde ich von ihm so in Schwierigkeiten gesetzt? Nein, Prahlad Maharaj betete einfach weiter zu Krishna. Und so war Krishna so lieb, dass Krishna ihn also als Nisingadev später auf seinen Schoß nahm und die Hand auf seinen Kopf legte. So in Ekstase war Prahlad, war Nisingadev über Prahlad Maharaj. Er gab ihm so viel Zuneigung. Übrigens, jetzt eine kleine Nebeninformation. Wessen Ekstase war wohl größer? Die Ekstase von Nrisimhadev oder die Ekstase von Prahlad Maharaj? Die Ekstase von Prahlad Maharaj, sagt unser Trompetenspieler Eker Flavia. Das stimmt. Und deswegen dachte sich Nrisimhadev, nächste Mal, wenn ich, also dachte sich Krishna als Nrisimhadev, das nächste Mal, wenn ich erscheine, will ich nicht immer der Vater sein, sondern ich will mal der Sohn sein. Das ist viel besser. Da hat man viel mehr Ekstase. So wurde er der Sohn als Krishna, als Nanda Maharaj, Yashoda und so weiter und so fort. Krishna ist immer als der Ursprung aller Ursprünge erschienen, aber hier hat er mal die Form eines Sohnes angenommen, um diese Freude zu erfahren. Er war als Brahmana Dev erschienen, wo er Eltern hatte. Nrisimhadev hat keine Eltern, der kommt einfach so. Aber Brahmana Dev, das war die Idee, der kommt nach Nrisimhadev in der Inkarnationsliste, der war als von Eltern erschienen. So, wir können also eine klare Sicht auch in unserem weltlichen Leben haben. Wenn unser Geist, wie es Prahlad Maharaj uns lehrt, der uns Smaranam lehrt, immer auf Krishna fixiert ist. Selbst in Gefahren, selbst in Situationen, die äußerlich sehr, sehr schwierig ist. Janaka Pandit erklärt uns, wenn du die ganze Welt durch eine einzige Handlung besiegen willst, dann lerne es, deinen Geist zu kontrollieren und ihn von der Anhaftung an die sechs Sinnesobjekte zurückzuziehen und auf Krishna zu richten. Diese einzige Handlung, das sagt Chanakya Pandit nicht, er spricht nicht von Krishna, sondern erstmal nur von den vorbereitenden Prinzipien, aber wir als Vaishnavas wissen, dass der Geist kontrolliert werden kann, wenn er auf Krishna gerichtet ist. Wenn du eine einzige Tätigkeit tun willst, lerne es, den Geist zu kontrollieren. Es ist nicht so, dass man den Geist kontrolliert, wenn man die ideale Situation schafft, eine materielle Situation, dass man auf diese Weise zufrieden wird. Das ist der Irrtum des materiellen Lebens. Man versucht, ein Haus zu finden oder eine Berufsausbildung und eine Tätigkeit und glaubt auf diese Weise eine Zufriedenheit im weltlichen Leben zu erlangen. Doch wenn man angehaftet bleibt an die materielle Energie, die ständig dem Lebewesen Schwierigkeiten macht, kann das Leben nicht in vorteilhafte Wege kommen. Maharaj Yudhishthira wurde einmal eine Segnung freigestellt. Und er sagte, als die Segnung, die er sich wünschte, etwas sehr Wichtiges, was für uns als Devotees von großer Bedeutung ist. Es gibt drei Devotees, die Krishna sehr lieb sind. Das ist Yudhishthira, Uddhava und Govardhan. Diese drei Devotees sind Krishna sehr lieb. Und Yudhishthira gibt uns ein gutes Beispiel. Ich werde gleich sehen, warum er dazu kommt. Als er einmal gefragt wurde im Wald, als er noch in der Verbannung lebte, von einem Yaksha, was willst du haben? Du kriegst alles von mir. Sagte er, mach, dass mein Geist immer zur Wahrheit fließen möge. Dass ich also immer die klare Sicht beibehalte, die Krishna bewusste Sicht. Auf diese Art und Weise kann der Devotee siegreich sein, wenn er die sechs Feinde bezwingt und seinen Geist auf die Wahrheit richten lässt, fließen lässt. Die sechs Feinde, die uns immer daran hindern, dass wir an die Wahrheit denken, sind Lust, Gier, Neid, Illusion, Verrücktheit und noch ein sechster. Zorn, ja. Diese sechs Feinde nehmen den Geist im materiellen Leben in Beschlag und vermeiden es oder verhindern es, dass der Geist des Devotees auf Krishna fließt. Wenn er sie aber überwinden kann mit Krishna-Bewusstsein, kann der Geist auf Krishna gerichtet werden. Nun, ich möchte kurz einige Devotees fragen, was sie tun, wenn sie den Geist auf Krishna richten wollen. Ich glaube, wir alle sind in dieser Situation, dass unser Geist manchmal ein bisschen seine Kooperation uns versagt, das heißt nicht mit uns zusammenarbeitet und an materielle Dinge denkt. How is David? All right? Ja. Gut. Kennt ihr das, wenn man in diese Geistesfallen hereinkommt? Sankirtan zum Beispiel äußert sich das so, man sitzt jetzt schon 14 Stunden im Wagen und immer noch nicht will man raus. Der Geist denkt, heute verteilst du nichts, heute ist ein Tag zum Essen und Schlafen, aber nicht zum Verteilen. Oder als Prediger kennt man das. Man kommt an und schaut aus dem Auto raus, schaut sich das Hippie-Haus an und weiß, oh no, in jedem Zimmer wird gesündigt und ich soll jetzt da rein und predigen. Oh, ich bin doch ein Guru. Ich habe jetzt keine Lust, mich diesen Sachen auszusetzen, die dann kommen. Nicht? Und dann letzten fahren wir gleich weiter. Nicht? Dann muss man sich auch surrendern und sagen, okay, ja, wie geht's denn? Ja, gut, sagen die Hippies, wir sind gut drauf heute. Meint ihr, dass es auch noch besser geht? Vielleicht mit spirituellem Leben? Checkt so vorsichtig aus. Ja, spirituelles Leben ist doch einfach im Hier und Jetzt zu leben, nicht? Ja, also es gibt da noch, und dann fängt man so vorsichtig an zu preachen, so ganz geduldig und so. Gut. Was macht ihr, damit der Geist auf Krishna gerichtet ist und die Dinge nicht materiell sieht? Harinam, was machst du? Was du machst? Ja, ja, aus deinem Repertoire. Mehrere. Harinam, Prabhu hört erst einen heiligen Namen.
Also der Geist
ist
auch
der Eigentum vom Körper, nicht wahr? Ja.
So kann der Geist so mächtig sein, dass er seinen eigenen Geist verbessern kann.
Ja. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Harinamanandaprabhu sagt dazu, um das zu machen, den Geist, da richtet er den Geist auf den heiligen Namen, auf die transzendentale Klangschwingung und dadurch tritt eine Verbesserung ein. Was würdest du noch machen? Vielen Dank, das war ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Harinamananda sagt, man kann
wenn der Geist zum Beispiel durch Chanten nicht richtig beeindruckt wird, kann man aus den heiligen Büchern, aus den heiligen Schriften lesen, im Srimad Bhagavatam, und dann richtig hören. Speziell laut lesen. Und wenn das nicht geht, Gemeinschaft mit Devotees pflegen. Also, sehr nice. Hari Namananda Prabhu hat einen sehr analytischen Geist. Ich hätte die gleichen Dinge gesagt. Zunächst einmal hört man, versucht man den heiligen Namen zu hören. Es gibt jedoch Situationen, wo der Geist innerlich so aufgewühlt ist, dass man, selbst wenn man laut ausruft den heiligen Namen, die Gedanken noch stärker hört. Kennt ihr diese Situation auch? Man chantet und der Geist denkt, ach, was mir dieser Mensch angetan hat, das ist zu schlimm. Und was er dann, und was er dann gesagt hat, das ist einfach zu much. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Ich weiß, ein bisschen übertrieben. Das ist manchmal, der Geist ist ganz schön powerful manchmal. So dass man, selbst wenn man chantet, gar nicht richtig hören kann. Dann, sagt Harinam, nehmen wir Bücher. Und lesen laut vor. Übrigens, dies mit dem Lautlesen. Als wir damals im Schloss Rettershof noch lebten, das muss 1973 oder 75 gewesen sein. 74 war es nicht. Das weiß ich genau. 74 war Prabhupada da. Das Jahr kenne ich. Also da weiß ich, was war. Aber da kam eine Nachricht von Prabhupada zu allen Devotees. Sie sollten laut in den Büchern lesen. Er sagte, das würde uns helfen, den Geist auf das spirituelle Thema zu lenken. Ihr müsst es mal ausprobieren. Zuerst ist es so, wenn man laut liest, dass es ein bisschen ungewohnt ist für den Geist. Also zumindest für die, die nicht in der Gewohnheit sind, laut zu lesen. Aber dann, wenn man es weiter pflegt, dann wird das Lesen fünfmal so machtvoller, weil man konzentrierter sein kann. Es ist auch sehr gut, sich laut gegenseitig vorzulesen. Aber wenn der Geist dann trotzdem noch, sagen wir, in einer Gedankenfalle drin ist und nicht da rauskommt, dann sollte man Gemeinschaft pflegen mit den Vaishnavas und sagt, jetzt predige mal zu mir. Manchmal ist es nämlich so, dass man im Geist so absorbiert ist durch ein bestimmtes Thema, dass man braucht Gemeinschaft mit Gott geweihten, die dann einfach Krishna-Bewusstsein zu einem sprechen. Sonst kommt man da nicht raus. Man hat dann plötzlich kriegt man dieses unbeschwerte und leichte Gefühl, was man bekommt durch die Gemeinschaft mit Devotees. Und dann ist der Geist ruhig und dann fließt er wieder zu Krishna. Wenn wir uns diesen... Ich wollte auch noch sagen, man kann zur Acha Vigraha gehen, zu Krishna, auf dem Altar, und kann chanten, während man sitzt. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um mit Krishna zusammen zu sein. Da kriegt man auch sehr leicht die Erfahrung von Krishnas persönlicher Gegenwart. Es ist auch sehr nice, mit Krishna persönlich zusammen zu sein und die Person Krishnas ein bisschen sich in den Geist zu bringen, wenn man im Krishna-Buch über die transzendentalen Lilas von Krishna liest. Denn seht zum Beispiel mal dieses Gemälde hier. Ein sehr nices Gemälde. Das ist ein Gemälde, was ein bestimmtes Lila hinter sich hat. Krishna hat hat mehrere Papageien, die sein einer Papagei heißt wie Chaksha Lila hinter sich hat. Krishna hat mehrere Papageien, die sein einer Papagei heißt wie Chakshana, und die fliegen durch ganz Vrindavan
und sagen ihm, wo gerade Srimati Radharani ist. Und einmal zum Beispiel wurde ein großes Opfer gemacht von Baguri Muni am Hügel des Govardhan-Hügels. Und dieses Opfer wurde gemacht, damit es Krishna immer gut gehen würde von den Einwohnern. Und der Baguri Muni schickte seine verschiedenen Sendboten durch ganz Vraj, die sagten, jeder soll kommen und das Ghee bringen für dieses Opfer. Jeder, der also Ghee bringt für dieses Opfer, wird sich daran beteiligen, dass es Krishna immer gut gehen möge. Die Gopis hörten das und kamen also mit Töpfen voller Ghee und Milchprodukten zum Manasa Ganga und wollten dann weitergehen. Nun, Vishakshana, der Papagei, sah sie kommen und der flog sofort zu Krishna hin und sagte Krishna, hey Krishna, die Gopis kommen den Weg. Daraufhin beschloss Krishna, ein Lila zu machen. Er kleidete sich an wie ein Zollbeamter und manifestierte schnell eine Zollstation und postierte sich auf dem Wege. Die Gopis kamen also da durch und Krishna hielt sie an und sagte, hey, ihr müsst Zoll bezahlen. Wieso? Hier ist eine Zollstation. Und es kam dann ein interessantes Gespräch auf, was so lustig ist, dass Raghunath Goswami sehr lange und laut gelacht hat. Mit doppelten Bedeutung wird gesprochen, so muss man sagen. So, diese Lilas, also die man so hört im Krishna-Buch, und diese durch solche Gemälde hier zum Ausdruck gebracht werden, sind dazu da, unseren Geist auf Krishna zu fixieren. Krishna hat diese Lilas ausgeführt, das muss man sich vergegenwärtigen, damit man seinen Geist leicht auf Krishna richten kann und mit ihm zusammen sein kann. Deswegen hat er diese wunderbaren Lilas, wunderbaren Pastime. Yes. So, das kann man auch tun. Oder man kann seinen Geist leicht auf Krishna ausrichten, indem man Unterweisungen, wie in der Bhagavad Gita enthalten sind, ausführt. Auf diese Weise ist man auch mit Krishna sofort zusammen. Zum Beispiel den Text Manmanabhava Matbhakto Majaji Mang Namaskuru. Darüber denken die Votis oft nach, über diesen Text. Denke ständig an mich, werde mein Geweihter, bringe mir deine Ehrbietung dar und verehre mich. So, ich möchte jetzt abschließend noch etwas sagen zu dem Punkt hier, der unser liebenswerter Gast gemacht hat, dass der Geist, der Kraft, der über den Körper regiert, sich durch seine eigene Kraft kurieren kann. Über diesen Punkt spricht Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in sehr nicer Art und Weise. Und zwar vergleicht er den Geist mit einem Skorpion. Wenn ein Skorpion sich von Feuer umzingelt sieht, dann macht er Folgendes. Dann tut er seinen Hinterteil nach oben tun und gibt sich selber den Stich. Weil er weiß, er wird im Feuer verglühen und das ist ein schrecklicher Tod für den Skorpion, während anscheinend der Stachel nicht so intensiv ist. Der ist ja irgendwie ausgerüstet, also das ist so seine eigene Waffe. Er geht also in den Suizid, der Skorpion. So kann auch der Geist, wenn wir verstehen, dass wir umringt sind von Gefahren im materiellen Dasein und dass das materielle Leben nicht lebenswert ist, seine eigenen Aktivitäten der Anhaftung unterbrechen. Narada Muni spricht darüber, was man tun sollte, wenn man sieht, dass der Geist Anhaftung entwickelt. Dann sollte man sich diesen Gedanken selber beseitigen, indem man an die Nachteile der Anhaftung nachdenkt, richtig darüber meditiert. Das wird zum Beispiel in buddhistischen Klöstern gemacht, wenn die jungen Mönche plötzlich starke sexuelle Gelüste entwickeln. Das passiert leider öfters in diesen Klöstern, weil die auch Fleisch essen und Reisbein manchmal. Also Reisbein nicht so, das eigentlich nicht so, aber manchmal essen die Fleisch und das agitiert den Body. Also deswegen, was die machen ist, die haben dann in buddhistischen Tempel eine ausgestopfte Frau, also wie nennt man eine präparierte Frau, die sieht ganz wunderbar aus, die hat bis hier so ein Laken an, sieht wirklich ganz nice aus, lächelt intensiv und dann kommt der obere und zieht so langsam das Laken weg und der Körper, der Mönch denkt jetzt, oh no, jetzt sehe ich die wunderschönen prall gefüllten Brüste und alles andere von der Frau und dann ist ja ganz geschehen um meine Selbstkontrolle, aber da ist eben nur ein Skelett darunter. Das ist so die harte Methode im buddhistischen Klöstern. Also wem das nicht gefällt, diese Methode, wir machen das ja nicht hier. Nicht? Ich wollte nur damit über ein Prinzip sprechen, dass man einfach über die Nachteile des materiellen Lebens nachdenkt. Nicht? Wenn man eine bestimmte Anhaftung entwickelt. Man sollte dann einfach ein bisschen sich erlauben, in die Zukunft zu gehen, wie wir gestern in der Sonntagsvorlesung gegangen sind. Materielles Leben oder Anhaftung am materielles Leben ist immer zum Nachteil der ewigen Seele. Der Geist muss kontrolliert werden, Prabhus. Sonst können wir auch nicht unseren Dienst weiter ausführen, Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Man kann niemals Mitleid für gefallene Seelen entwickeln und Zuneigung für gefallene Seelen entwickeln, wenn man nicht den Geist kontrolliert. Nicht möglich.
Ganz schön leben können. Wir brauchen keine Polizei, überhaupt nicht. Ne?
Genau. Ja. Ja. Das
muss. Ja.
Ja.
Dass man von Kindheit an gewesen ist, dafür trainiert.
Ja.
Wenn die richtige Erzogen werden, dann kann ich gar nicht so weit, unsere die Subkonsens ja viel beherrscht.
Ja.
Also das letzte Leben in unserer geistigen Subkonsens.
Ja, ja.
Wenn wir diese Subkonsens erfüllen können, nicht durch eine geistige Revolution,
ja. Idee, ich meine. Ja, das ist gut. Sie werden froh sein zu hören, dass in unserer Bewegung da ist es ein wichtiger Punkt, Schulen zu haben, wo die Kinder von klein auf an ausgebildet werden in dieser Weise. Wir haben auch hier in Berlin eine kleine Tempelschule. Wir haben jetzt gerade erst die Räume vor ein paar Tagen fertiggestellt, aber da soll das stattfinden. Wir haben hier schon kleine Kinder. Gut, danke schön. Ja, ich bin hier auch ans Ende angekommen. Habt ihr irgendwelche Fragen, Frau Busch, zu diesen Themen? Mahabharata ist das. Über die Nachteile nachdenken soll, wenn man angehaftet ist. Mhm. Im Mahabharata ist das. Ja. Und dann nicht das Tor wieder offen stehen lassen sollte. Der Geist kann, wenn er geläutert ist, unser bester Freund sein. Und wir werden das sehen, der wird uns einfach an Krishna zu also erinnern. Genauso wie der Geist des Materialisten immer wieder Krishna vergisst, so wird der Geist des Devotees immer wieder Krishna erinnern. Königin Kunti spricht davon, dass die Anziehung dann geht, wie ein Fluss, der dem Ozean entgegenfließt. Automatisch. Ja, da. Dazu ist es aber wichtig, dass der Geist also immer wieder aufs Neue geläutert wird. Selbst ein fortgeschrittener Gottgeweihter kann, wenn er keine Gemeinschaft mit Devotees pflegt oder wenn er aufhört zu chanten, wieder ein bisschen verwehrt werden, dadurch, dass der Geist sich wieder verunreinigt. Der Geist in der materiellen Welt verunreinigt sich so automatisch, wie beispielsweise die Kleidungsstücke, die du anhast. Man braucht nur durch Berlin zu gehen, dann ist da Ruß und Abgase drin in dem schönen weißen Wollpullover, nicht? Oder also dem Dhoti, den man trägt. So kann der Geist, muss der Geist immer wieder aufs Neue geläutert werden. Und dann ist es Freund. Ja. Berlin ist der beste Ort zum Predigen in Deutschland. Das ist klar gewesen gestern. Oder vorgestern im Kudamm. Ja. Man kann eigentlich das nur verstehen, dass man, sagen wir, an einem Ort, dass man nicht den Ort wechseln sollte, um glücklicher zu werden. Wenn man eine Erfahrung macht vom Krishna-Bewusstsein, wenn also dein Geist dir sehr unstet wird über einen längeren Zeitraum und du daran denkst, deinen Dienst zu verändern oder den Ort deines Dienstes zu verändern, wenn das permanent eintaucht, dann ist es sehr gut, wenn ein Devotee einmal eine kleine Pause, also mit Absprache des Tempelpräsidenten, natürlich nicht, dass man, wenn man gerade nötig ist für einen Service, dann nicht da ist, eine kleine Pause macht, und mal einen Tag lang sich zurückzieht und intensiv chantet und intensiv liest und auf diese Weise Krishna begegnet und plötzlich wieder den Nektar des Krishna-Bewusstseins verspürt. Das macht, soweit ich das gehört habe, das macht man auch manchmal auf Sankirtan, oder? Wenn man in diese Situation reinkommt, dass wenn Devotees in diese Situation reinkommen, wo sie einfach nicht so mehr so den Nektar des Krishna-Bewusstseins sehen können, dann ist es, glaube ich, okay, wenn sie mal einen Tag lesen und chanten und so weiter. Ich hatte das auch so gehört. Also das ist mein Tipp dazu. Ich habe mir oft auch Gedanken darüber gemacht. Und manchmal ist es einfach so, dass in unserem Service, wir haben so viel Service, wir könnten in einem Tempel wie in Berlin, da ist ja, also das Telefon klingelt noch um 12 Uhr nachts hier. Das ist gar nicht ungewohnt. Ich habe festgestellt, man kann so sehr oft sogar die Berliner Devotees besser nachts antreffen am Telefon, weil sie tagsüber so beschäftigt sind und gar nicht ins Office kommen. Und nachts chanten sie dann ihre Runden und sind alle im Office drin. Also natürlich vielleicht ein Punkt, der an Festivaltagen natürlich gut ist und so weiter und so fort. Also wenn man merkt, da ist so viel Service, man ist so einfach, so steht so unter Service-Hochspannung, wenn man so will, dass man gar nicht mehr so den Nektar des Krishna-Bewusstseins sieht und dann einfach nur denkt, weg, nicht wie weg hier. Das ist ja eine natürliche Reaktion für einen Menschen, der Druck verspürt in seinem Leben. Dann sollte man einfach einen Zeitraum finden, in dem man pausiert und einfach tief ins Krishna-Bewusstsein eintaucht und chantet und so weiter. Das sollte man absprechen mit dem Tempelpräsidenten oder dem Tempelcommander, sodass da dass die Aktivitäten im Tempel weiter laufen können und dann einfach das wahrnehmen, diese Wirklichkeit. Wir haben jetzt ja den Kulturkeller. Dann kann man in den Kulturkeller gehen. Den Krishna-Kulturkeller. Ja. Ja. Ich weiß, dass es dir jetzt nicht um das Beispiel geht, sondern um das allgemeine Prinzip. Ich würde schon sagen, dass ein Devotee mit den Kräften, die in seinem Körper sind, haushalten muss. Besonders, also in der Jugend, wenn man so jugendlich ist, dann kann man über Grenzen gehen. Und der Körper holt sich das irgendwann, man kann das wieder ins Lot kriegen, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo es nicht mehr ist. Und manche meiner Gottbrüder sagen, bei mir ist jetzt der Zeitpunkt eingetreten, aber ich will es noch nicht recht wahrhaben. Ich denke, ich habe noch ein Jahr und dann kommt es ab. Ich glaube, das ist der... Ich kann nur so sagen, es gibt ein bestimmtes Maß, was jeder Devotee selber rausfinden kann. Ich kann nur sagen, man sollte die Signale, die man hört, die der Geist vielleicht sendet, oder meistens ist es der Geist, der damit anfängt, wenn man sagt, mir wird einfach ein bisschen viel jetzt im Augenblick, und den der Körper sendet, auch sehen sollte. Nicht, dass man erst immer einen totalen physischen Zusammenbruch haben muss, bis man das merkt. Das ist, was ich sagen würde dazu. Ich kann es leider nicht sehr viel komplizierter ausdrücken. ja. Das ist ein Problem. Wir haben ein Ideal. Dass wir zurück nach Hause, zurück zu Krishna gehen, ist das höchste Ideal. Wir sind die größten Idealisten. Wusstet ihr das, Prabhu? Wir glauben alle dran, unsterblich zu werden. Das ist, was uns verbindet. Wir sind die kleine Schar der Unsterblichkeit Menschen. Also kann man ja so sagen. Also es ist ja jetzt nicht arrogant gemeint, sondern so ist es ja nun mal. Und deswegen ist es so, dass wir natürlich immer wieder auf die Ewigkeit der Seele und auf diese spirituellen Inhalte darauf Wert legen. Aber ich glaube auch, dass wir es lernen müssen, den physischen Körper nicht konstant zu überanstrengen. Und das ist auch, was wir hören zum Beispiel durch Sri Vishnupada. Er achtet sehr darauf, gesunde Ernährung zu haben. Und sein Wunsch ist es, dass die Tempel versorgt werden durch Farmgemüse. Da spricht er immer wieder von, dass das die Aufgabe der Farmen sind, damit die Devotees stark und kräftig sind, und spricht davon, genügend Rast zu nehmen und so weiter und so fort. Das ist schon eine Unterweisung, die wir alle haben.
Mhm. Ja. 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 Ja.
Hier Hari Namananda Prabhus Sicht, zu der ich gerne einen kleinen Kommentar machen möchte. Hari Namananda Prabhus Sicht ist folgende: Rati ist jetzt bei Krishna und deswegen hat sie den letztendlichen Schutz des Herrn erfahren. Besser geht's gar nicht. Und wir sehen oft, dass die Devotees sich nicht so überarbeiten. Wir sehen sehr oft, dass die Devotees vielleicht nicht genug beschäftigt sind und einen Plan machen für eine lange Zeit, aber dann doch aus Mangel an Beschäftigung ein bisschen von der illusionierenden Energie des Herrn eingeholt werden. Besser ist es, seine physischen Energien auszubrennen und einen Schnellstart zu machen. Ich denke, an dieser Aussage sind starke Punkte, aber auch Punkte, die man noch einmal überlegen könnte. Die Sache ist so: Ein Devotee, die Eigenschaft eines Devotees ist, er liebt Krishna, oder er ist angehaftet an Krishna und er will Krishna dienen. Wenn er diesen wenn er nicht vielleicht auf dieser Stufe ist, dann denkt er zumindest das über seinen spirituellen Meister und kommt so dazu, für Krishna zu handeln. Ich würde sagen, beide, ob man nun an Krishna denkt, das gehört zum Krishna-Bewusstsein beides dazu. Man will etwas für seinen spirituellen Meister und für Krishna tun. So soll man das jetzt sagen. Es kann jedoch vorkommen, dass wenn ein Devotee zu viel sich vornimmt, wenn er immer über seine Grenzen aktiv ist, dass er dazu kommt, nicht mehr an Krishna zu denken und seine Tätigkeit als Stress zu sehen und nicht als hingebungsvoller Dienst und dann das Krishna-Bewusstsein verlässt, weil er keinen Geschmack hat, keinen höheren Geschmack. Und deswegen hat der GBC in Mayapur darüber gesprochen, dass den Devotees unbedingt genügend Zeit gegeben werden muss. Und zwar sollen sie eine Stunde am Tage lesen und sie sollten adäquate Lebensumstände haben. Denn sonst ist es für den gewöhnlichen Devotee nicht möglich, sich an Krishna zu erinnern. Es ist einfach zu schwierig. Zu dieser Sache, dass man sich ruhig den Körper ausbrennen kann, ist Folgendes zu sagen. Nur ganz wenige Devotees, die schon sehr weit sind, können in der Krankheit sich weiterhin an Krishna erinnern. Man muss sehr darauf achten, dass ein Devotee, dass die Devotees gesund bleiben. Das ist sehr wichtig. Die meisten Devotees, die wir haben, sind auf der Stufe, dass wenn Krankheiten da sind oder zu große Belastung, dann fallen die so in Maya. Das ist unglaublich. Und es ist wirklich auch schwierig, wenn man wirklich krank ist, an Krishna zu denken. So, ich wollte damit nicht sagen, dass das, was Hari Namananda Prabhu gesagt hat, der Punkt ist schon klar und völlig richtig. Wir müssen jedoch auch dieses andere im Auge halten, sodass wir unser Ziel erreichen. das würde ich sagen. Im Grunde kann man zusammenfassen, wenn der Devotee ein geregeltes Leben im hingebungsvollen Dienst macht, dann ist für alles gesorgt. Hingabe und intensiver Service ist da, der anderen Seite jedoch Lesen und die Zeit, Gemeinschaft zu pflegen mit Devotees, genügend Zeit zum Rasten, 6 Stunden, und dann ist kein Problem. Wir müssen es einfach schaffen, dieses Wissen, was wir schon haben, umzusetzen in unserem praktischen Alltag. Dann geht das. Wenn wir irgendwas versäumen, das heißt, uns einfach nur tätig im hingebungsvollen Dienst sind, aber nicht lesen und nicht richtig chanten, gibt es Schwierigkeiten. Wenn wir aber denken, wir werden nur lesen und chanten und dann vielleicht ein bisschen Service machen, gibt es auch Schwierigkeiten. Wir müssen einfach das Programm, was uns Prabhupada gegeben hat, verstehen und es dann ausführen. So würde ich sagen. Ja. Ja. Das meint auch einer nicht. Ja. Nee. Ja. Nein. Das ist schon klar. Ja. Ja. Ganz genau, das wollte ich sagen. Und ja, das müssen wir, Sadhana ist alles absolut wichtig. Gut, jetzt haben wir es richtig. Habt ihr alle verstanden? Niemals den Service auf Kosten des Sadhanas tun. Sonst ist die Kraftquelle nicht da und dann tut man plötzlich, Sadhana heißt diese Aktivitäten, die uns für das spirituelle Leben vorbereiten oder chanten, ich sag, weil wir auch Gäste haben, lesen. Diese Tätigkeiten, die wir auch tun, da muss man drauf aufpassen. Gut, jetzt ist Schuss noch da. Also das wird dann die letzte Wortbeitrag sein, oder die letzte Frage, weil wir haben es dann schon 5:55. Schuss. Ja. 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 Ja.
Und dann kann man zwar gerne tief arbeiten, man, der Körper wird zwar auch schwach und so, man merkt es nicht, und, aber dann merkt man eigentlich zum Beispiel, die Teile haben kann sich am besten beschädigen, wenn man das mit einer Bildung da bleibt. Dann irgendwo auf die Kraft des Körpers
nicht kommt. Ja, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Finde ich sehr nice. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte ihn auch noch wiederholen zum Nutzen derjenigen, die Vorlesung auf Tape hören. Shakshu Prabhu sagt, es kommt auch noch zusätzlich zu dem bereits Gesagten auf das Motiv drauf an. Wenn man etwas tut, also viel arbeitet für Krishna, also eben, der Punkt nicht unbedingt für Krishna, also einfach nur viel tut, aber damit Anerkennung für sich haben will, dann kommt man sehr leicht herunter. Von der spirituellen Ebene erstmal und natürlich auch auf der physischen Ebene. Wenn man aber wirklich für Krishna etwas tun will, dann gibt Krishna einem die Kraft. Zum Beispiel Harinam Prabhu hatte einmal 900 Bücher. Das kann man sich kaum vorstellen, wie viel das ist. 900 Bücher, also das ist ein Riesenhaufen Bücher. Verteilt, und das ist eine physische Anstrengung. Der Körper ist physisch sicherlich auch ein bisschen erschöpft, aber nicht direkt kaputt, weil man die Kraft von Krishna kriegt, wenn die Motivation einfach da ist, ich möchte jetzt für Guru und Krishna einfach etwas tun in der Buchverteilung. Das ist sehr wichtig. Sehr guter Punkt, Shakshu. Sehr guter Punkt. Der gehört in diese Diskussion herein. Wenn man was tut für Pratishtha, Anerkennung, ist die ganze spirituelle Kraft weg. Dann ist man nämlich auf sich allein gestellt und wird nicht von diesem nicht endenden Kraftfluss von Sri Krishna einfach behütet oder angetrieben. Man hatte so eine Mauer dazwischen. Das habe ich auch erfahrt. Also das ist wirklich wahr. Ja. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich. Das ist sehr schön, wenn man am Ende einfach die Diskussion mit den Vaishnavas noch hat und verschiedene Punkte kriegt. Jetzt wollen wir uns wieder ein Leben im hingebungsvollen Dienst zuwenden, also ein Tag im hingebungsvollen Dienst. Sisi Goni Dai Gide, Vila Prabhupada Gide, Gode Premanandiya Gide. Jai Hari.
Diese Erzählungen über Krishna zu hören, sind die geeignete Medizin an und für sich, für die bedingte Seele, die fest im Kreislauf von Geburt und Tod eingebettet ist, um daraus reinzukommen. Sie entzücken den Geist und die Ohren. Es ist tatsächlich hingebungsvoller Dienst, wenn Leute einfach über Krishna hören. Die Leute, die zum Beispiel auf unser Programm kommen, oder zu unserem Sonntagsfest, haben mit Bhakti Kontakt. Einfach dadurch, dass sie hören. Das sagt Gagamuni. Auch gut. Kandirjan sagt etwas ganz anderes. Bhakti, sagt er, kommt oder bedeutet, alle Hindernisse wegzuräumen und Freude zu suchen im höchsten Selbst. Und Narada Muni sagt, Bhakti bedeutet, jede Handlung dem Herrn darzubringen und extrem Leid zu verspüren, wenn man ihn vergisst. Wir hatten in den vorherigen Bhagavatam-Vorlesungen über Arjuna gehört, der von Krishna verlassen wurde. Könnt ihr euch noch erinnern? Und der so litt darunter. Das ist ein Zeichen eines Bhaktas. Nun, dieses Leid zu verspüren, wenn man Krishna vergisst, heißt ja im Grunde genommen, Krishna bewusst zu sein. Ist nicht so? Wenn, da sagt ja jemand, oh, Krishna, du bist so weit weg. Das ist ja, da ist ja Krishna das Ziel. Und Narada Muni lehrt uns im Grunde genommen zwei Dinge. Und wir, also weil das eine Sutra sind, Narada Bhakti Sutra, finden also die. Man kann einfach nicht umhin sich begeistert fühlen, wenn man das hört. Narada Muni lehrt uns, dass Bhakti darin besteht, jede Handlung dem höchsten Herrn hinzugeben und Distress zu fühlen, Leid zu fühlen, wenn er nicht da ist. Diese Trennungsgefühle von Krishna sind, so lehrt uns Deutsche dann ja, auch blissvoll. Das ist das Licht. So, ich wollte euch gerne an dieser Diskussion teilhaben lassen. Ihr solltet ihr nicht denken, dass gut, auf welche Seite müssen wir denn jetzt gehen. Alle Meinungen sind richtig. Es gibt keine Widersprüche. Was sie bedeutet, wie Vyasadeva sagt, eine Anhaftung den Herrn zu verehren. Es bedeutet, wie in Gagamuni sagt, eine Liebe und Minderheit. Wir haben Liebe und Zuneigung zu entwickeln, wie das Hören über Krishna erzählen. Und es bedeutet auch, wie es Pandilia sagt, eine Freude zu nehmen im höchsten Selbst. Was es aber auch bedeutet, ist, wie Narada Muni sagt, jede Handlung dem Herrn hinzugeben und letztendlich Leid zu spüren, mit dem Herrn nicht verbunden zu sein. Und diese Bhakti kann man erlangen durch die Barmherzigkeit eines Gottgeweihten. Deswegen wenden wir uns an die Reingottgeweihten und sagen, Krishna, Krishna, Bhode, Sai, Sava, Sate, Sate. Ich renne einfach hinter dich her. Das ist meine Tätigkeit. Ich laufe einfach hinter dir her und gib mir Krishna. Denn du kannst mir Krishna geben in deiner Barmherzigkeit. So sagen wir. Sai, Sava, nicht so geschieht der Vorstellung, das ist der Bewusstsein. Denn Krishna verlangt sehr, sehr viele. Ihr wisst, wenn Krishna erscheint, sagt er, Bhagavad Gita, dann gib alles auf. Und gib dich einfach mir hin. Dann werde ich dich von allen sinnvollen Tätigkeiten befreien. Und er sagt noch, weil er selber schön, weil er weiß, es ist nicht so einfach für die bedingte Seele, sagt er, töte dich nicht. Trotzdem ist es schwierig. So, Krishna ist vor 506 Jahren, 506 Jahre, oder? Das ist dann, vor 506 Jahren erschien und hat in seiner großen Barmherzigkeit diese Form der Hingabe leichter gemacht. Selbst hier, die mit Chaitanya zusammenkamen, wurden erwacht aus ihrem materiellen Leben. Denn er erschien als ein Gottgeweihter, Krishna erschien als ein Gottgeweihter, der einfach seine Barmherzigkeit ausgeschüttet hat. Könnt ihr euch an den Tiger erinnern? Der lag da auf dem Pfad vor Lord Chaitanya. Lord Chaitanya wachte ihn auf, trat ihn sogar in den Allerwertesten und der Tiger brüllte und war ganz agitiert und Lord Chaitanya sagte, Krishna, Krishna. Und dann durch die Barmherzigkeit eines Gottgeweihten kann selbst der Tiger Krishna bewusst werden. Und durch die Barmherzigkeit verbuß und der die Bodhis in seiner Nachform geht, können selbst wir Krishna bewusst werden. Was sagen wir nun? Hoffnung ist da. Und besonders wir im Berliner Tempel haben Lord Chaitanya in seiner Barmherzigkeit, ich glaube, es ist die barmherzigste Form, die es gibt von Lord Chaitanya. Es ist der Daya Sindhu, müsste man sagen. Ein Name von Lord Chaitanya ist Daya Sindhu, der Ozean der Barmherzigkeit. Ja. Wenn wir jetzt einfach lernen, unseren Dienst hier, wir sollten einfach drüber meditieren. Ich mache den Tempel sauber für Lord Chaitanya. Ich gehe raus auf Sankirtan für Lord Chaitanya. Ich gehe raus auf Harinam für Lord Chaitanya. Ich gehe und verteile Prasadam, Food for Life, nur für Lord Chaitanya. Wenn wir diese Meditation anstellen, wird hingebungsvolles Dienen sehr leicht für uns sein. Ja. Stimmt mal. Das ist so, dass das er uns gerade noch so unter dem Schatten hingekriegt. It will become easy, hat man alles gesagt. Gut, wir sind hier zu einem willkommenen Ende gekommen. Alles, was bei Lord Chaitanya endet, ist erfolgreich. Denn von da kann alles seinen Anfang nehmen. Kann losfahren. Kann losgehen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Arthur? Ich bin ein Boykotter-Bettler. Man ist doch wohl eine Sichtung von mir hat. Also, da habe ich gesagt, ich bin ein Boykotter-Bettler. Ich suche selber nicht. Wenn ich welche kriege, dann kann ich ein paar weitergeben. Kein Devo, ich weiß, du bist ein neuer Wachter, ich muss das jetzt neu haben. Kein Devo, der sagt, ich segne dich. So wird kein Devotee sein. Jeder Devotee wird demütig sagen, ich muss erstmal selber sich so kriegen. Ein staubbeladener Bettler. Das ist. Man muss, aber man, wie man die Segnung von Devotee allgemein kriegt, ist, indem man sich zufriedenstellt durch seinen Service unglaublich deine Interesse an Krishna Bewusstsein und dann sehe ich mir sie ein ganz von selber. Und dann muss man ihr eine Unterweisung folgen. Das ist sehr wichtig. Besonders machtvoll sind die Lichtung vom Spiritual Meister, wenn man zu ihm hingeht. Barmherzigkeit. Und der Spiritual Meister wird einen erstmal prüfen. Meint er das jetzt wie die Inder, wenn man ihnen dann sagt, ja, so und so, dass sie dann erschreckt davonlaufen? Oder meint er das wirklich? Und dann, wenn er das Spiritual Meister aussieht, meint er wirklich, dann kommt die Mercy plötzlich. Ohne aufzuhalten zu werden. Das wäre ja verrückt.
Weil das Spiritual Meister nicht physisch anwesend ist. Gibt es auch Möglichkeiten von ihm?
Auf alle Fälle. Srila Prabhupada hat zu dem Thema gesagt, gibt die Vani, die Unterweisung. Und wenn man diesen folgt, ist die ganze Kraft da, auf einmal, sie auszuführen. Das haben die Votis in Russland oft beschrieben, die ja unter den schwierigsten Umständen Krishna-Bewusstsein ausführte, unter persönlicher Verfolgung, unter sogar Torturen und so weiter, die weiterhin diese Unterweisung ausgeführt haben, selbst im Gefängnis. Die sind jetzt so gut alles ausgekommen. Wir haben ein Devotee verloren. Ein Devotee wurde zu Tode gefoltert im Gefängnis. Oder verstarb. War das so? Ja, der war plötzlich nicht mehr da. Hat Krishna sich genommen. Also nicht gefoltert, das war nicht. Der war plötzlich gestorben. War so. Mit F, glaube ich. Ja. Und wir haben das in der Russland-Demokratie und damals war das Bild da. Lieber, sag doch Hari Balaba, was deine Frage ist, und dann sagt Hari Balaba mir das. Ja? Ja. Im Ernst? Also ist das noch eine Frage? Prima, hörst du? Ja, setz dich doch ein bisschen hin. Du hast jetzt eine Frage gestellt, jetzt musst du die Antwort auch hören. Am besten auf Hari Balaba rauf, also auf den Schoß rauf. Fühlst du dich sicherer und geschützt. Du kannst es ihm dann nachher nochmal sagen. Das ist bestimmt nicht so schwierig. Krishna, erstmal Krishnas Blau ist. Das musst du zuerst verstehen. Nicht so wie das Blau, was du kennst. Wenn du deinen Wachsstift nimmst und deine Beamerkunst manifestierst, nicht, dann malst du ja auch mit Blau den Krishna ein. Aber Krishnas Blau ist ganz, ist so schön, das kann man nicht malen mit Blatt, mit wie ein Wachsstift. Das ist der erste Punkt. Krishna, Blau wird beschrieben wie eine Wolke, die wird dir Hari Balaba zeigen, wenn sie mal in Berlin sichtbar ist. Eine vollgeladene Regenwolke, die schwärzlich blau. Und da, wenn ihr euch vorstellt, da drin kommt ein Blitz. Und der erhält dieses Blau der Wolke, sodass es eine riesen Ausstrahlung ist. Ungefähr so ist Krishna blau. Aber das ist auch nur ein Vergleich aus dieser Welt.